Unter dem Eindruck dieses Kongresses der Unverständlichkeit schrieb sie später das Gedicht »Kein Neutöner« über sich selbst und ihre Lyrik.
Ich singe, wie der Vogel singt, beziehungsweise sänge, lebt er wie ich vom Lärm umringt, ein Fremder in der Menge. Gehöre keiner Schule an und keiner neuen Richtung. Bin nur ein armer Großstadtspatz im Wald der deutschen Dichtung. Weiß Gott, ich bin ganz unmodern, ich schäme mich zu Schanden. Zwar liest man meine Verse gern, doch werden sie verstanden.
Wir, all die vielen hunderttausend Leserinnen und Leser ihrer Gedichte, wissen, dass es so viel mehr ist, was ihre Gedichte ausmacht. Ja, sie werden verstanden. Vor allem aber verstehen sie uns. So viele ihrer Gedichte lesen sich bis heute so, als könne die Verfasserin uns heutigen noch in die Seele schauen. Das ist das große Verständnis ihrer Lyrik. Das ist ihr wundersames Verstehen. Es war ausgerechnet der Philosoph Martin Heidegger, auch einer von denen, die mit Hitlers Machtantritt dazu beitrugen, die Institutionen des Landes kämpferisch und freudig in den Dienst des Nationalsozialismus zu stellen, der sich in sie verliebte, als er sie 1959 kennenlernte, ihr ein Foto von sich schickte und brieflich um eines von ihr bat und der ihr schrieb, ihr lyrisches Stenogrammheft sagt, dass sie alles wissen, was Sterblichen zu wissen gegeben. Nun, einen solchen Unterstützer hatte sie sich wirklich nicht ausgesucht. Aber mit dem Satz hatte er recht. Es ging dann irgendwann Ende Mai 1959 zurück nach New York. Aber nur noch besuchsweise, nur noch um den Abschied vorzubereiten. Minetta Street und Greenwich Village, das war alles vorbei. Im Sommer ist sie schon wieder in Europa, Rom, Spoleto, Nizza, Bad Soden, schließlich im September schon wieder Berlin, wo Steven einige Monate lang lebt und versucht, mit seinen Theaterarbeiten Fuß zu fassen. Er wundert sich, wie vertraut auch ihm, der nicht mal 2 Jahre alt war, als er mit seinen Eltern nach Amerika ging, diese Stadt ist. Ein sonderbares Nachhausekommen auch für ihn. Er arbeitet als Dramaturg und Regisseur, er hat am Broadway gearbeitet, hat Libretti geschrieben, Bühnenprogramme für Schauspieler, Drehbücher fürs Fernsehen. Ein nicht unerfolgreiches, aber unstetes und stets prekäres Künstlerleben zwischen allen Ländern. Seine Eltern sind unglaublich stolz auf ihn, aber er entzieht sich ihrer Liebe und ihrer fürsorglichen Kontrolle gern, indem er sich oft monatelang nicht meldet. Währenddessen vergehen seine Eltern vor Sorge und Angst. Es ist gewiss auch nicht leicht, der Sohn dieser Eltern zu sein, die beide ihr großes Künstlertum, ihr Genie durch die Jahre auf der Flucht und den Verlust ihrer Heimat nie ganz ausleben konnten und deshalb all ihr ungelebtes Leben, ihre vergeblichen Hoffnungen auf die Schultern des kleinen Emigranten legen. So hieß das Gedicht, das Mascha Steven früh mit auf den Weg gegeben hatte.
Einem kleinen Emigranten. Für Steven. Du, den ich liebte, lang bevor er war, den Unvernunft und Liebe nur gebar, der blassen Stunden Licht und Himmelslohn, mein kleiner Sohn. Du Kind, mein Herz gehörte dir schon ganz, als du ein Nichts noch warst, ein ferner Glanz aus deines Vaters dunklem Augenpaar in jenem Jahr. Du hattest gerade deinen ersten Zahn. Da setzten sie aufs Dach den roten Hahn, der schwarze Mann, die bittere Medizin. Sie hieß Berlin. Du lerntest wieder aufstehen, wenn man fällt. Dein Kinderwagen rollte um die Welt. Du sagtest Danke, Thank you und Merci, du Sprachgenie. Zeit, Ort und Bühne waren schlecht gewählt, jedoch die Handlung scheint mir nicht verfehlt. Schon strebst du zu den Sternen, kleiner Baum, aus meinem Traum. Du, den ich liebte lang bevor er war, du ferner Glanz aus einem Augenpaar, ich leg dies Buch in deine kleine Hand, du Emigrant.
Aus ihrem Traum hinaus in sein eigenes Leben. Für Steven kam die Schwierigkeit hinzu, dass er homosexuell war, was in der Zeit auch unter Künstlern oft noch ein Tabu war. Aber seine Mutter, so hat es Maschas Biografin Jutta Rosenkranz nach Gesprächen mit Freunden und Zeitgenossen berichtet, konnte damit einfach nicht umgehen. Sie versuchte, diese Lebens- und Liebestatsache durch Schweigen und Beschweigen aus der Welt zu bringen. Für Steven muss dieses Unverständnis für seine intimsten und wichtigsten Sehnsüchte und Leidenschaften schwer zu tragen gewesen sein. Auch deshalb, kann man vermuten, entzog er sich dem allzu engen Kontakt mit den sorgenvollen Eltern. Im September 1959 in Berlin sind sie für ein paar Tage zusammen. Aber für Chemio und Mascha steht wieder mal ein großes Abenteuer bevor, eine erneute Emigration. Sie hoffen so sehr, dass es die letzte sein wird. 10. Die Sterne, der Mond. Am 10. Oktober kommen die beiden in Jerusalem an. Sie wollen daran glauben, dass sie hier Heimat finden und bleiben können. Es wird anders kommen. Vielleicht ist es für beide einfach schon zu spät in ihrem Leben. Sie sind zu erschöpft, haben so viele Fluchten, Aufbrüche, Neuanfänge, Hoffnungen hinter sich. Und sie sind wohl auch innerlich von Anfang an nicht bereit für dieses Land. Vor allem Mascha nicht. Mascha liebt Berlin. Und sonst keine Stadt. Mascha braucht ihr deutsches Publikum, die deutsche Sprache. Sie lernt kaum Hebräisch, ist dadurch im Alltag unbeholfen. Chemio und sie finden kaum Kontakt zu anderen Menschen, wie auch. Die beiden, vorher schon ein symbiotisches Paar, sind nun endgültig ganz und gar aneinander gefesselt. Sie haben fast nur noch einander und ihren über alles geliebten Sohn. In dieser Zeit geht es für Mascha auch künstlerisch steil bergab. 1960 stirbt Ernst Rowohlt und damit, so rundum herzlich und freundschaftlich sich 1956 ihr Verlag auch gab, ist die Verbindung in Wahrheit gekappt. Ihr Lektor schätzt ihr Schreiben nicht, ledig ist für sie aus der Ferne nicht greifbar, die Verse für Zeitgenossen haben sich schlechter verkauft als das Stenogrammheft, so lässt sie sich 1963 die Rechte an den beiden Büchern von Rowohlt zurückgeben. Einfach so. Die Rechte sind frei. Nur will sie auch kein anderer haben. Die ganzen großen deutschen Häuser, S. Fischer, Hansa, Kiepenheuer und Witsch, alle winken ab. Kein Interesse. Mascha Kaleckos Werk verschwindet zum zweiten Mal vom deutschen Markt. Diesmal wie von selbst. Es ist, als gäbe es sie nicht mehr. Verschwunden, vergessen, wie ausgelöscht. Wie konnte das sein? All die Wunder des Jahres 1956, die Wiedergeburt als Mensch, als Künstlerin, wirklich nur ein Traum, der nun ganz und gar verblasst. Es gab mit den Jahren immer wieder kleine Comebacks oder Versuche, solche zu feiern, immerhin. Ein kleines Hoch verschaffte ihr der Kontakt zur Literaturagentur von Ruth Liebmann in Zürich, die auch F. Scott Fitzgerald und J.D. Salinger, Erich Fromm, Elias Canetti und viele, viele weltweit erfolgreiche Autorinnen und Autoren vertrat. 1965 hatte die junge Schweizer Übersetzerin Eva Koralnik, damals noch Eva Rottenberg, Mascha in Jerusalem kennengelernt, hatte für sie eingekauft, ihr in vielen Alltagsdingen geholfen und, nachdem sie angefangen hatte, für die Agentur Liebmann in der Schweiz zu arbeiten, sie dorthin vermittelt, um ihr einen neuen Verlag zu suchen. Eva Koralnik ist heute 88 Jahre alt und sie erinnert sich gut an ihre ersten Begegnungen mit Mascha in Jerusalem. Sie war einfach nicht gemacht für dieses Land, sagt sie heute. Und wie verloren sie gewirkt hat in den Straßen von Jerusalem. Aber wenn sie mit Chemio war, war alles gut. Er hat sie immer angestrahlt, sagt sie. Sie waren das symbiotischste Paar, das ich kenne. Und die beiden haben sich genügt. Ruth Liebmann, Kommunistin, Jüdin, Widerstandskämpferin, die 1950 zusammen mit ihrem Mann Heinz Liebmann die Agentur in Hamburg gegründet hatte und sie nun in Zürich leitete, war gleich bereit gewesen, Mascha und ihr Werk zu vertreten und einen Verlag für sie zu suchen. Mascha und Remjo sind dann nach Zürich gekommen. Sie haben bei mir gewohnt, erzählt Eva Koralnik, Hügelstraße 6. Ich bin währenddessen zu Verwandten gezogen. Sie kamen jeden Tag in die Agentur. Sie waren quasi Familie. Die Agentinnen haben Ärzte für sie gesucht, Schuhmacher, haben sie abends zum Essen ausgeführt. Aber vor allem hat die ganze Agentur sich ins Zeug gelegt, einen Verlag für sie zu finden. Es fand sich dann auch der Schweizer Walter Verlag. 1967 erschienen die Verse in Dur und Moll, aber beinahe niemand bekam das mit. Wieder war eine Hoffnung zerstoben. Dazu kam eine immerwährende Angst um ihre beiden nächsten Menschen, um Remjo und um Steven. Der Sohn, der sich nie meldete, der unter Depressionen, Geldnot und dieser unaussprechlichen Sehnsucht litt. Und Remjo, dessen Asthma immer schwerer wurde, der das Klima in Jerusalem vor allem im Sommer nicht vertrug und nun auch noch ein schwaches Herz hatte. Bei einem Aufenthalt in München 1966 musste er infolge eines Herzanfalls ins Krankenhaus. Es scheint, als hätten die Ärzte ihn schon aufgegeben. Mascha ist jeden Tag bei ihm und schreibt:
Am Krankenbett. Willst du ihn von mir nehmen? So nimm mich mit. Um ihn will ich mich grämen und leiden, wie ich litt. Mit ihm mag ich mich freuen und heiter sein. Du kanntest uns zu zweien. Herr, lass mich nicht allein. Es ist für Erdenkinder nicht gut vereinzelt sein. Sieh, deine ersten Sünder vertriebst du noch zu zweien. Was immer mag geschehen, ein Fremdling, ich hier bin. Herr, lass mich mit ihm gehen, ins All wohin.
Aber Remjo wurde gesund und ihr gemeinsames All wohin war noch einmal Jerusalem, dann wieder den ganzen Sommer 1968 Zürich, als Teil der Liebmann-Koralnik-Agenturfamilie. Eva Koralnik erzählt so schön von der Mascha von damals, von ihrer einsamen Zweisamkeit mit Remjo. Wie schwer es Mascha fiel, sich an die neue Situation zu gewöhnen, dieser ungeheuer starke Wille, wieder bekannt, wieder gelesen, geliebt zu werden. Ich sehe sie noch vor mir. Sie war eine ganz kleine Person, die sofort auffiel, mit ihren wilden, dunklen Haaren, den roten Lippen, der schwarzen Pelerine, die sie meistens trug. Und sie liebte frische Bürli, diese meist im Doppelleib gebackenen Schweizer Brötchen, mehlbestäubt mit der krachenden Kruste. Sie konnte nie genug kriegen von frischen Bürli. Dann kam der Juli 1968. Irgendwann am Abend ein Anruf von Stevens Agentur in den USA. Mascha und Remjo waren schon ins Hotel gegangen. Ruth Liebmann nahm den Anruf entgegen. Steven ging es nicht gut. Es ging ihm sogar so schlecht, dass der Agent Robert Lance dringend darum bat, zu kommen. Das konnte nur eines bedeuten. So groß muss die Angst der beiden gewesen sein in diesem Moment, in den Tagen, die nun bevorstanden. Steven liegt in Pittsfield, Massachusetts, in der Klinik, Bauchspeicheldrüsenentzündung. Mascha fliegt so schnell es geht, Remjo bleibt in Zürich. Sie kommt noch rechtzeitig in die Klinik, an sein Bett. In seinen letzten Stunden ist sie bei ihm. Gut 30 Jahre zuvor, noch in Berlin im April 1937, nicht mal ein halbes Jahr nach seiner Geburt, wurde im Gemeindeblatt der jüdischen Gemeinde zu Berlin dieses Gedicht von Mascha abgedruckt, ein Willkommensgruß an den kleinen Herrn, der bald ein kleiner Emigrant werden sollte.
An mein Kind, dir will ich meines Liebsten Augen geben und seiner Seele flammend reines Glühen. Ein Träumer wirst du sein und dennoch kühn, verschlossene Tore aus den Angeln heben. Wirst ausziehen, das gelobte Glück zu schmieden, dein Weg sei frei, denn aller Weisheit Schluss bleibt doch zuletzt, dass jedermann hienieden all seine Fehler selbst begehen muss. Ich kann vor keinem Abgrund dich bewahren. Hoch in die Wolken hängte Gott den Kranz. nur eines nimm von dem, was ich erfahren. Wer du auch seist, nur eines, sei es ganz. Du bist, vergiss es nicht, von jenem Baume, der ewig zweigte und nie Wurzel schlug. Der Freiheit Fackel leuchtet uns im Traume. Bewahr den Tropfen Öl im alten Krug.
Steven Wynava, geboren im Dezember 1936 unter dem Namen Eviatar Alexander Michael, stirbt am 28. Juli 1968 mit 31 Jahren. Mascha wartet die Beerdigung nicht ab. Sie muss unbedingt so schnell wie möglich zu Chemio. Sie kann ihm die Nachricht nicht telefonisch überbringen. Sie muss bei ihm sein und sie fliegt. Ruth Liebmann und Eva Koralnik haben sie in Zürich vom Flughafen abgeholt. Mascha Kalecko war unglaublich blass, sprach kein Wort. Wir haben sie in Ruths kleinem Volkswagen ins Hotel gebracht. Und dann, wir kamen zu dritt in das Zimmer, Chemio auf dem Bett, den wunderbaren Kopf in die Hände gestützt. Und wir standen zu dritt da. Kein Wort fiel. Er hat die Schuhe ausgezogen, als Zeichen der Trauer. Dann hat er einfach angefangen, vor sich hin zu summen, chassidische Melodien. Wir standen in dem Zimmer, waren dabei, als er gesummt, gesungen und sich geschaukelt hat. Von diesem Moment an hat sich alles verändert. Das Leben war eigentlich vorbei. Es gab keinen Trost. Chemio und Mascha sind ganz und gar von Trauer erfüllt, richten ihre Wut auf die Menschen, die ihnen am nächsten sind, die gegen alle Widerstände an ihrer Seite standen, gegen Ruth Liebmann, die Agentur, gegen Stevens Agenten in Amerika, seine Freunde. Sie war nicht mehr sie selbst, erinnert sich Eva Koralnik. Mascha witterte Verschwörungen und Boshaftigkeit überall. Im Herbst erscheint noch einmal ein Buch von ihr, diesmal bei Blanc-Vallée, das himmelgraue Poesiealbum. Wieder einmal alle Hoffnungen hatte sie, noch vor Stevens Tod, auf das Erscheinen gelegt. Ich lebe nur noch mit der Hoffnung, dass diese Lesetournee rettet, was zu retten ist, hatte sie im Herbst 1967 an Ruthchen, Ruth Liebmann, geschrieben.
Vergiss nicht, ich habe Jahre gewartet auf das Comeback und bin so bitter enttäuscht worden. Du musst einfach sofort alles tun, sonst sind wir, wo wir vor Jahren waren, und ich halt's einfach nicht aus.
Im Herbst ist sie für Lesungen in Ulm und in Berlin. Ihr neuer Berliner Verleger Lothar Blanc-Vallée kommt nicht einmal zu ihrer Lesung. Und Mascha selbst ist innerlich abwesend. Es wird kein Comeback werden. Es ist vorbei. Nach ihrer Rückkehr nach Zürich kommt es zum endgültigen Bruch mit Ruth Liebmann und der Agentur. Ruth Liebmann selbst schrieb in ihren Erinnerungen, vielleicht ist Glück nicht nur Zufall, über die Gründe für den Bruch und warum die beiden sich ausgerechnet gegen jene richteten, die ihnen eigentlich am nächsten standen. Meine eigene Erklärung dafür ist, dass die beiden ihren Jungen so abgöttisch liebten, weil er für sie die Möglichkeit verkörperte, all das zu erreichen, was ihnen selbst durch Hitler zunichte gemacht worden war. Ihre Anschuldigungen haben mich dermaßen getroffen, dass ich beide aus dem Haus geschickt habe. Ich habe sie nie wieder gesehen. Eva Koralnik erzählt im Gespräch, dass sie Mascha noch einmal sah. Das war am Paradeplatz in Zürich. Sie ging darum, ein bisschen so wie Else Lasker Schüler in Jerusalem, so verloren, so für sich, so einsam, ein bisschen wild mit ihrer Pelerine. Sie gehen aufeinander zu und Mascha sagt, »Du musst dich jetzt entscheiden. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Du musst dich entscheiden, wo du hingehörst.« Der Satz war schrecklich für mich. Ich habe die Agentur geliebt und ich habe die Mascha geliebt. Sie hat von mir gefordert, mit Ruth Liebmann zu brechen. Das konnte ich nicht. Mit diesen zwei Sätzen haben wir uns getrennt und uns nie wiedergesehen. Die beiden sind nun wirklich ganz allein. Zu ihrem Glück hatte Mascha ein paar Jahre zuvor Gisela Zoch-Westphal kennengelernt. Die Schauspielerin hatte bei der Buchvorstellung des himmelgrauen Poesiealbums in Zürich, als Mascha es selbst nicht konnte, die Lesung übernommen. Sie wurden Freundinnen und Vertraute. Zoch-Westphal übernahm die Vertretung der Werke, später auch den Nachlass. Sie hütete und bearbeitete ihn und schrieb auch die erste Biografie über Mascha Kalecko. Das Zusammentreffen mit ihr ist ein spätes Glück für Mascha. Remjo und sie haben kaum noch Lebensmut. Es gibt eigentlich keinen Grund mehr, weiterzuleben. Um Stevens Nachlass kümmern sie sich. Remjo will unbedingt noch den zweiten Band seiner Sammlung chassidischer Choralwerke abschließen. Aber er ist krank, schwach, alt. Die beiden leben in einer Wohnung in der King George Street 33 im Zentrum von Jerusalem im 7. Stock. Der Strom fällt oft aus, die Heizung auch, der Aufzug ist häufig kaputt, dann ist die Wohnung für sie kaum zu erreichen. Waren sie schon vor Stevens Tod Verlorene in Jerusalem und in der Welt, so sind sie nun endgültig ohne Hoffnung und Lebensmut. Im Jahr 1969 schreibt Mascha ein einziges Gedicht.
Elegie für Steven. Kein Wort vermag Unsagbares zu sagen. Drum bleibe, was ich trage, ungesagt. Und dir zuliebe will ich nicht mehr klagen, denn du, mein stolzer Sohn, hast nie geklagt. Und hätte ich 100 Söhne, keiner wäre mir je ein Trost für diesen einen. Sagte ich 100? Ja, ich sagte 100 und meinte 100 und ich habe keinen. Dass man doch lernte, sich vor ihm zu neigen, der grausam nimmt, was er so zögernd gab. Solang mein Herz schlägt, ist darin dein Grab. Ich setze dir einmal aus purem Schweigen. Kein Wort, Gefährte meiner Trauer. Verwehte Blätter treiben wir dahin. Nicht, dass ich weine, Liebster, darf dich wundern, nur dass ich manchmal ohne Träne bin.
So leben sie dahin.